Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Hier hörst du echte Geschichten und Erlebnisse von echten jungen Leaderinnen, die gerade auf dem Weg zur Weltfrauschaft sind, also auf ihre eigene Art und Weise Businesswelt erobern. Lass dich inspirieren und hol dir Tipps und Tricks für deinen eigenen Weg. Präsentiert von Florina Baumann und Patrick Freudiger. Willkommen zurück zu unserem Podcast «Be Best». Wie immer wollen wir euch auch heute ein weiteres nahbares weibliches Vorbild sichtbar machen. Und mit mir meine ich Patrick Freudiger und ich, Florina Baumann. Und wir haben natürlich auch heute eine ganz tolle Gästin bei uns. Unsere heutige Gästin und daher auch unser heutiges Vorbild ist Rael Tanner. Sie ist Head of Procurement bei PostFinance und das heisst, sie ist mit ihrem Team zuständig für den Einkauf bei PostFinance und verantwortlich für Bestellungen, Lieferzeiten, Verträge, Kosten etc. Und mehr wird sie uns sicher gerade selber erzählen. Herzlich willkommen, Rael. Schön, bist du da.
Merci vielmals.
Ich bin schon sehr gespannt, mehr über dich zu erfahren. Und am besten erfahren wir ja immer etwas mit diesen drei Fakten, wobei ja eine wie immer erfunden ist. Was für Geschichten hast du uns mitgebracht?
Ja, also ich habe folgende Geschichte. Ich bin in der Schweiz und in Mexiko aufgewachsen. Und in Mexiko haben wir bereist in einem alten amerikanischen Schlitten, also so einem richtigen Dodge Monaco. Der hat die Eigenschaft gehabt, dass er ein paar hundert Kilometer ausgestiegen ist. Und so sind wir zum Teil in kleinen Dörfli, mexikanischen Dörfli, geblieben hängen. Und haben dank dem wirklich die mexikanische Kultur und vor allem auch die Gastfreundschaft der Mexikanerinnen und Mexikaner sehr gut nach dürfen miterleben. Das wäre die erste Geschichte.
Das klingt sehr interessant.
Mhm. Ist das von der Kind bis gewesen? Oder ist das später?
Teenager.
Gewesen? Teenager.
Zwischen 12 und 16.
Also mit den Eltern.
Mit den Eltern. Meine Eltern haben gefunden, sie wollen jetzt mal ins Ausland mit der ganzen Familie. Ich mit 12 bin nicht sehr begeistert gewesen, aber nachher schlussendlich sehr glücklich, dass ich mit bin.
Erfahrung fürs Leben.
Eine sehr grosse Erfahrung. Genau. Falls es stimmt, genau. Die zweite Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist, dass ich nachher zurück aus Mexiko mit 18 bin ich als Au-pair ins Appenzell Innerrhoden zu einer chinesischen Familie. Die hatten 7 Kinder und 4 Hunde. Und meine Idee war, dass sie Chinesisch lernen. Das war dann nicht so erfolgreich, weil auch die Kinder die inzwischen natürlich längstens Schweizerdeutsch können. Und darum ist mein Chinesisch schon heute ja, ziemlich armselig.
Das klingt nach sehr, sehr vielen Gegensätzen. Eine chinesische Familie im Appenzell mit 7 Kindern.
Und 4 Hunden.
Und 4 Hunden.
Mhm. Genau. Und das Dritte, das ist nicht unbedingt eine Geschichte. Heute wohne ich im Elsass, also schon seit über 20 Jahren. Und dort, wo ich jetzt heute wohne, das ist ein kleines Dorf, das heisst Krautergersheim. Das ist sehr stolz darauf, dass sie sich Capital de la Chucrut nennen. Das heisst Hauptstadt vom Surkabis. Und das ist wirklich, jedes Jahr gibt es dort ein riesiges Fest, also la Fête de la Chucrut, wo die halbe Elsass mobilisiert, wo dort kommt, Party machen.
Also falls es stimmt, Patrick, dann wissen wir, was wir zu tun haben nächstes ja. Jahr. Außer du hast nicht gerne
Sauerkraut. Fette la Choucroute. Bien sûr.
Genau. Es gibt immer zwei Menüs, es gibt noch was anderes nicht.
Okay. Wo bist du aufgewachsen?
Also ganz angefangen hat es auch in der Schweiz, also ursprünglich zu Lopen, ein kleines Dörfli oder Städtli. Wir waren sehr stolz auf das Lopener Schloss. Und dort bin ich bis zur 6. Klasse und nachher eben auf das Mexiko. In dem Sinn hat er jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass der Fakt nicht erfunden ist. Dort waren wir auch 4 Jahre gewesen. Das war eine unglaublich prägende Zeit gewesen. Wir waren dort in der Schweizer Schule, mein Bruder und ich. Und mein Vater war als Lehrer tätig an der Schweizer Schule. Und nach 4 Jahren hat meine Mutter und mein Bruder wieder zurück wollen. Und mein Vater und ich wären eigentlich gerne noch geblieben. Aber wir sind auch gleich als ganze Familie wieder zurückgekommen.
Wie sieht es mit deinem Spanisch aus in dem Fall? Du bist in dem Fall sehr mehrsprachig, he?
Ja, also ich liebe wirklich Sprachen. Spanisch tue ich eigentlich nach wie vor auch noch recht häufig praktizieren, weil ich immer noch sehr enge Freundschaften auch noch habe mit Leuten aus Mexiko.
Wie ist deine Familie aufgestellt gewesen? Was hast du dort für Rollenvorbilder gehabt?
Also wir waren zu viert gewesen. Mein Bruder und ich, so die ältere, immer verantwortungsbewusste Schwester. Nachher meine Eltern sehr traditionell aufgestellt, also mein Vater eben als Lehrer, vollberufstätig. Meine Mutter daheim. Sie hat zwar nachher eine Yoga-Ausbildung noch gemacht zur Yoga-Lehrerin, aber hat eigentlich das wirklich sehr nebenbei betrieben. Also eigentlich sehr klassisch aufgestellt.
Hat dich das irgendwo beeinflusst, das Setting auf deinem weiteren Lebensweg?
Ja, ich glaube, es hat mich sehr stark beeinflusst, weil ich habe eigentlich schon als kleines Mädchen gemerkt, dass meine Mutter eigentlich ziemlich unglücklich ist, dass sie nicht selber Geld verdient. Mein Vater war ein bisschen ein Asket, also ihm hat es irgendwie gelenkt, irgendwie mit ein paar alten Hosen und rumzulaufen und irgendwie einfach Käseschnitten zu essen. Und sie hat es eigentlich gerne ein bisschen luxuriöser gehabt, aber es war nicht ihr eigenes Geld und hat immer auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, das auszugeben. Und für mich war wirklich von Anfang an, also wirklich schon von sehr klein auf klar gewesen, dass ich werde unabhängig sein, also finanziell. Ich glaube, das hat mich schon sehr, sehr stark geprägt in meinem Leben.
Das ist jetzt sehr interessant, weil ich habe etwas Ähnliches erlebt. Meine Mutter war immer auch daheim gewesen, Hausfrau, 5 Kinder und hat natürlich sehr viel zu tun gehabt durch das, das ist klar. Also das wird man gar nicht wegdiskutieren. Aber was sich meine Eltern getrennt haben, ist natürlich für meine Mutter sehr schwierig gewesen. Und eigentlich die Abhängigkeit, die ich dort habe, schon als kleines Kind, ich war etwa 8 oder 9, die ich eigentlich dort habe als Vorbild gesehen, die hat mich eigentlich auch dazu gebracht, dass ich genau das Gleiche denke wie du jetzt. Oder dass ich dachte, ich werde nie abhängig, ich werde nie finanziell abhängig, ich will für mich können sorgen. Und das ist sicher etwas, was mich mein ganzes Leben geprägt hat und sicher auch ein Stück weit angespornt hat, die Ausbildung zu machen, die ich gemacht habe. Und ich komme immer dran zu bleiben.
Ja, genau.
Wie ist es bei dir dann weitergegangen? Also eben, du hast das Abenteuer in Mexiko gehabt, dann seid ihr zurückgekommen und dann ist auch irgendwann so der richtige erste Beruf gegangen.
Ja, also ich bin nachher in Bern immer. Ich muss zugeben, dass ich leider sehr phobig war in dieser Zeit. Also wir haben zwar eine super tolle Klasse gehabt, die einfach immer Party gemacht hat. Ja, der Gimmer, also gut abgeschlossen, aber ohne viel zu machen. Das ist ehrlich gesagt ein kleiner Wermutstropfen für mich. Sie waren auch nicht ein bisschen ambitionierter in dieser Zeit, für etwas anspruchsvoller studieren, sagen wir mal. Ich habe eine Sekretärausbildung gemacht. Und das war ein kleiner Nichtwahl. Mein Vater war Lehrer, wie ich schon gesagt habe. Und habe gefunden, ja, wieso nicht? Er macht es so gern, vielleicht passt es auch für mich. Aber schlussendlich habe ich dann gemerkt, dass es für mich nicht so passt. Und ich bin nachher, nach 2 Jahren Schule habe ich wirklich sehr schnell gewechselt. Bin auf Frankreich gezogen, habe ein MBA gemacht. Und bin auch wirklich in eine grosse internationale Firma eingestiegen. Das ist wirklich das, was ich gesucht habe. Alcatel-Lucent, das war ein grosser Telekom-Konzern in Frankreich. Inzwischen von Nokia zum grössten Teil absorbiert. Aber damals natürlich wirklich sehr gross und erfolgreich und spannendes Umfeld gewesen.
Also da kommt noch das Französisch dazu. Zum Spanisch.
Ja, inzwischen.
Und zum Chinesisch vielleicht.
Genau. Also das heisst, wir haben Lopen gehabt, dann haben wir Mexiko gehabt, dann haben wir Bern gehabt. Wie kommt dann der Schritt nach Frankreich zustande?
Ja, das ist natürlich immer die gleiche alte Geschichte.
Okay.
Dann habe ich natürlich ein Austauschsemester mal gemacht in Grenoble und dort hat es mein Herz verwünscht. Genau, also das hat natürlich dann auch den ganz weiteren Weg sehr stark geprägt. Auch wenn wir nach 10 Jahren auseinander sind, haben wir doch noch einen Sohn zusammen auf die Welt gestellt. Und jetzt auch, eben, wir sind wirklich beide im Elsass geblieben, auch wenn er ist ursprünglich aus dem Westen von Frankreich kam. Der recht Kulturschock im Elsass, aber ist jetzt auch bleiben hängen. Also wir sind beide inzwischen wieder mit Partner immer noch im Elsass.
Vielleicht auch die Anschlussfrage. Wieso im Elsass bleiben? Arbeiten in Bern? Es liegt ja nicht gerade auf der Hand.
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich, eben nach 20 Jahren bei Alcatel-Lucent habe ich wirklich das Gefühl, jetzt sollte ich nochmal eine neue Firma lernen kennen, wirklich etwas Neues machen. Und bin nachher wirklich auf ein Inserat gestoßen von Bosch Finanz. Ich muss ehrlich sagen, damals habe ich nicht mal recht gewusst, was Bosch Finanz ist. Aber habe es dann sehr schnell herausgefunden und habe mich wirklich total wieder erkannt in diesem Inserat. Also sehr aber auf Augenhöhe ausgeschrieben war und es hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen. Und habe gefunden, ja, wieso nicht auf Bern arbeiten? Meine Eltern waren in Bern. Also meine Mutter ist immer noch in Bern. Und am Anfang haben wir sogar auch gesehen, mit meinem Partner vielleicht nach 2 Jahren, so, wenn mein Sohn ein bisschen weiter ist in seiner Ausbildung, wieso nicht ganz auf Bern ziehen, beide. Also ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich inzwischen so verwurzelt bin im Elsass, dass ich nicht weg wollte. Und jetzt habe ich einfach wirklich einen Rhythmus gefunden, wo ich immer 3 Tage zu Bern arbeite und eine kleine Wohnung habe, WG mit meinem Sohn. Der studiert inzwischen zu Bern. Und eben am Wochenende daheim im Elsass.
Also dafür 2 daheimen ist ja auch etwas Schönes.
Ja, genau.
Jetzt vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie bist du zu deiner ersten Führungsposition gekommen?
Also ich war damals im Credit Process Management bei Algotel-Lusen. Die hatte eine Chefin, wirklich ganz, ganz eine tolle Frau, die ich unglaublich bewundert habe. Die hat nachher gesagt, sie gehe weg, sie gehe zum Konzern. Und dann sind wir alle wirklich völlig perplex gewesen und dachten, hey, wer kommt denn? Kommt denn jetzt jemand von auswärts? Wollen die uns einsetzen als Nachfolger oder Nachfolgerin? Und ich habe dann Wind bekommen, dass ein Kollege, also ein Peer von mir, angedenkt ist für die Führungsrolle. Und dann habe ich immer gesagt, hey, also wenn der das kann, wieso nicht ich? Vorher hätte ich nie daran gedacht, wirklich nicht, dass ich im Stand wäre, ihre Nachfolgerin zu werden. Und ich habe gehört, dass da einer von meinen Kollegen, wo ich das Gefühl hatte, der ist nicht besser als ich, dass der angedenkt ist. Und dann habe ich mich dann ganz klar positioniert und gesagt, dass ich das probieren will. Und da hat mir dann wirklich die Chance gegeben, dass das Team übernehmen durfte.
Du hast das jetzt so erlebt, dass du eben vielleicht gar nicht bist drauf gekommen zuerst, dass du in Frage kommen für so eine Position. Hast du das noch bei dir oder bei anderen auch schon erlebt, dass sich Frauen das eher weniger zutrauen?
Ja, ich glaube, das ist häufig der Fall. Also eins ist das Zutrauen und vielleicht eins ist auch eben wirklich zu wollen oder sich zu getrauen, eine Ambition vielleicht auszusprechen. Vielleicht haben die Frauen Angst, irgendwie zu männlich müssen sein in ihrer Führungsrolle oder so. Also ich sehe es auch in meinem Team, oder manchmal, dass Frauen eher sagen, ja, kann ich denn das und so. Sich vielleicht manchmal weniger zutrauen, was absolut nicht gerechtfertigt ist, finde ich sehr schade.
Wie bist du zum Einkauf gekommen?
Das ist auch eine spannende Geschichte. Also es ist eigentlich über ein Hindernis ursprünglich. Also ich war damals im Finanzwesen, im Controlling, und durch einen M&A-Deal sind 2 Teams zusammengelegt worden, also mein Team und das Team von einer anderen Partei. Und ich habe mich damals beworben, um das neue Team zu übernehmen und habe es nicht bekommen. Ich war völlig am Boden zerstört gewesen, ein paar Tage lang, obwohl man mir sehr gut hat erklären konnte, wieso man die andere Person hat genommen hat, die so konnte nachvollziehen. Und dann habe ich gefunden, okay, wenn es so ist, dann gehe ich jetzt weg aus den Finanzen. Und habe sehr gute Leute kennt im Einkauf und habe irgendwie das Gefühl, dass im Einkauf ist wirklich so ein Ort, wo man viel erreichen kann. Wo man sehr mit vielen Leuten so zu tun hat, sehr, sehr interaktiv unterwegs ist. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die Leute in diesem Team, jetzt bei Algotel aus dem Team, ich hoffe, die sind wirklich happy mit dem, was sie machen. Und habe gefunden, hey, wieso nicht das probieren? Und ich habe sehr viele Gespräche geführt, also mit damals noch Corporate Procurement, mit Leuten von mir, von unserer Entity. Und am Schluss sind mir dann 3 Stellen angeboten worden im Einkauf, wo ich dann wirklich herauslesen konnte. Und bin seither eigentlich sehr, sehr zufrieden in diesem Bereich.
Was sind deine grössten Herausforderungen im Einkauf im Moment?
Also Sie wissen, im Moment ist natürlich ein sehr starker Preisdruck da. Also viele Lieferanten kommen mit Anliegen, dass sie ihre Preise anpassen wollen. Also natürlich gegen oben, nicht gegen oben. Und wir versuchen dort entgegenzuhaben, weil unsere Budgets sind auch nicht grösser geworden. Es ist natürlich immer ein partnerschaftliches Abwägen, auch wenn man das letzte Mal offen ist mit einem Preis, mit einem Lieferanten etc., wie die ganze History ist. Das tun wir wirklich probieren, das alle Komponenten reinzulassen und wie er sich natürlich im Markt positioniert. Das ist die grosse Herausforderung. Also im Moment sind wir eben eher dran, eine Cost Avoidance zu machen, also Mehrkosten zu verhindern. Und das Zweite ist auch wirklich der Fachkräftemangel, das spüren auch wir. Also bei Bosch Finance tun wir sehr viele Dienstleistungen einkaufen und dort sehen wir, also gerade die IT natürlich, sieht man, dass dort grosser Mangel herrscht an Fachkräften.
Jetzt hast du gesagt, eben schwere Verhandlungen. Ich nehme auch zum Teil, bist du sicher dort selber auch involviert. Frauen sagt man ja nicht gerade nachher, dass sie die härtesten Verhandlungspartnerinnen sind. Wie siehst du das? Wie schätzt du die dort ein?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Stil ziemlich verändert über die Jahre. Also ich war in jüngeren Jahren eher die härtere Verhandlerin gewesen, als ich heute bin. Wirklich, die Erfahrung hat für mich gezeigt, dass man mit unterschiedlichen Verhandlungsstilen zum Ziel kommen kann. Und ich glaube, man muss sich selber treu sein. Also ich habe zum Beispiel einmal mal probiert, wirklich so mit Pokerface und härter reinzuschauen und habe dann gemerkt, das ist völlig daneben irgendwie und sicher nicht erfolgreich. Also ich persönlich glaube, man kommt weiter, wenn man partnerschaftlich verhandelt. Aber eben jeder, und ich sage das auch in meinem Team, oder? Jeder muss seinen eigenen Stil finden und darf auch seinen eigenen Stil praktizieren und kommt auch so zu Erfolg.
Auch hier ist es wieder wichtig, dass man authentisch ist. So wie der Patrick auch in seinen Be-Best-Kernkompetenzen drin hat. Also ich denke, egal ob Leadership oder eben Verhandlungen, so haben die wichtigen Kompetenzen sind Erfolgsfaktor oder eben wo nicht.
Ja, und vor allem auch herauszufinden, was sind die Interessen von deinem Gegenüber, oder? Mhm. Ich glaube, es gibt ja viel Theorie darüber, aber man kann eine Positionsverhandlung machen oder man kann auf Interessen basiert verhandeln. Und ich bin ganz stark überzeugt inzwischen, dass besser interessenbasiert verhandelt.
Ja, ich glaube, was du musst aushalten, nicht nur als Führungskraft, sondern insbesondere im Einkauf, ist so, grundsätzlich im Interessenskonflikt drinstehst. Also eben der Lieferant, der gerne bessere Konditionen hat, der, der ihm gerne weniger gute Konditionen würde, und sich dort irgendwo zu finden. Und das eben gleichzeitig so zu machen, dass man am Abend, wenn man heimkommt, irgendwo noch in den Spiegel schauen kann und sagen, ja, das ist okay gewesen, wie ich das gemacht habe. Im Interesse der Firma, aber auch im Interesse des Lieferanten.
Wie ich jetzt schon gesagt habe, ich denke, Leadership und Verhandlungsthemen, das geht auch nach zueinander. Und du hast vorher auch von Leadership schon geredet. Wie würdest du dich als Leaderin beschreiben?
Also als Leaderin möchte ich einfach die Leute empower. So ihnen den Rahmen geben, dass sie möglichst selbstständig können arbeiten und auch basierend auf ihren Stärken natürlich, dass sie motiviert und mit Rückendeckung können arbeiten. Und dort ist wirklich das Vorbildfunktion ist mir wichtig. Also ich hoffe sehr, dass ich nicht Sachen verlange von meinen Leuten, die ich selber nicht angebe. Also wirklich so Leading by Example ist für mich so ein Schlagwort. Und mir gefällt auch das Motto, wo man so sagt, dass wenn etwas gut läuft, also wenn es irgendwie Lorbeeren zu verteilen gibt, dass sie dann ans Team gehen und wenn etwas anders schief läuft, dass dort eben der Chefin oder der Chef hersteht und das auf die Kappe nimmt.
Also kommt der Bori doch noch ein bisschen nachher. Was sind denn die Sachen, die du so erwartest? Also auch Verhaltensweise von deinem Team, wo du natürlich eben selber näher auch vorlebst.
Also eben wirklich auch Respekt vor Umgang mit den Lieferanten. Aber auch dranbleiben, also fordern, auch challengen, unsere Stakeholders zum Teil challengen. Nicht immer zu allem Ja sagen, aber auch probieren zu verstehen, was sind die Hintergründe von, jetzt gerade bei einem Bedarf, wieso braucht man das, wieso muss man es so, wieso will man es mit dem Lieferant machen. Integrität ist doch ein ganz grosses Wort, das für mich sehr, sehr wichtig ist.
Das ist ja ein paar sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Attribute, die du da aufgezählt hast, und die kann ich sicher auch voll unterstützen. Du bist ja jetzt eigentlich in der IT angesiedelt mit deinem Team vom Procurement und musst natürlich entsprechend auch externe IT-Kräfte einkaufen, aber du hast sicher auch mit den internen IT-Kräften sehr viel zu tun. Du hast am Anfang auch Fachkräftemangel angesprochen. Wie sieht es bei der PostFinance mit den Frauen in der IT aus? Gibt es da genug?
Also nein, natürlich nicht. Aber es ist ein bisschen Ansichtssache. Also der finde, es kommt nicht darauf an, ob Frau oder Mann. Aber ich meine, angesichts vom Fachkräftemangel, je grösser der Pool ist, desto mehr kann man natürlich auch ausschöpfen. Oder? Und wenn man Frauen wirklich auch mit berücksichtigt und vielleicht auch als Zielpublikum wirklich klar identifiziert und anspricht, dann wird natürlich der Pool umso grösser.
Und eben auch vielleicht Vorbilder schaffen. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, in eine IT hineinzugehen, wenn man die einzige Frau ist, könnte ich mir vorstellen. Ich selber arbeite auch in der IT und habe lustigerweise fast ein komplettes Frauenteam, bis auf einen Mann. Ist nicht Absicht gewesen, ist einfach so entstanden, aber es funktioniert wirklich wunderbar und da sind jetzt zum Glück einige Frauen in dieser IT. Und ich glaube wirklich, dass die Vorbildfunktion, das kann auch wie eine Kettenreaktion auslösen.
Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin ja selber auch, wie viele wissen, als IT-Chef unterwegs gewesen. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich den typischen IT-Mitarbeiter anschaue, dann ist der introvertiert. Das sind die Leute, die gerne so ein bisschen den Hang haben, an Sachen nachzugrübeln, sich zurückzuziehen, den Kopfhörer aufzusetzen, sich abzusondern. Und wenn es dann eine bessere Durchmischung gibt, dann einfach gemerkt, die Dialoge werden besser. Es lebt mehr, es ist mehr ein Aussen-Rauskommen und hat das immer extrem bereichernd gefunden. Und auch festgestellt, so dass das klassische Vorurteil, dass eben Männer in diesen eher mathematisch-technischen Berufen besser unterwegs sind, dass das wirklich einfach ein Vorurteil ist. Und vieles hat damit der Frage zu tun hat, wo wir schon beleuchtet haben, ob sich Frauen so Sachen zutrauen oder nicht. Und ja, sie sollten sich mehr zutrauen. Das ist, glaube da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, wahrscheinlich geht es wirklich so ein bisschen darum, dass man den ersten Schritt mal wagt in die IT hin, oder? Ich glaube, viele sind sich vielleicht auch nicht so bewusst, dass man nicht nur technische Fähigkeiten braucht. Oder? Also klar muss man das Minimum mitbringen, aber das kann man sich auch eignen. Und, aber gerade zur Schnittstelle zum Business oder, braucht sehr viel kommunikative Fähigkeiten, vernetzt zu denken, gute Sozialkompetenz eigentlich allgemein. Und dort habe ich das Gefühl, gibt es viele Chancen für Frauen, für reinzukommen und wieso nicht näher weiter vielleicht ein bisschen tiefere Technik reingehen mit der Zeit.
Das kann ich nur unterstützen. Also ich persönlich komme ja gar nicht aus dem IT-Bereich, bin auch nicht spezialisiert auf technische Themen und das hat mir am Anfang auch ein bisschen Angst gemacht, weil mir das auch nicht zutraut. Und es funktioniert tipptopp. Also die Leute braucht es auch wirklich und ich kann da nur sagen, Frauen trauen nicht. Es gibt immer die Schnittstellenfunktionen.
Anderes Thema. Wenn du heute zurückschaust auf deine Karriere und wie sich die entwickelt hat, was waren so die zentralen Weichenstellungen gewesen, die irgendwie das Gefühl haben, die zu dem Ergebnis geführt hat, was du heute hast?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel nicht so Lebensplan gehabt oder irgendwie so einen Masterplan, wie meine Karriere so ausgesehen. Ich bin einfach immer sehr, sehr action-triven gsi im Sinn Herausforderungen suchen, neue Herausforderungen wieder suchen. Und durch das habe ich einfach intern sehr häufig wechseln können. Haben wir immer wieder neue Themen können reinschaffen und dann auch dort wieder Teamleitung übernommen und dann wieder ein neues Thema. Also es ist sehr einerseits vielleicht opportunitätstrieben gewesen. Also ich glaube, ich einfach auch, es haben sich Türchen aufgetan und wenn der richtige Moment ist da gewesen, habe ich die auch auftun oder wirklich eben reingehen in die neuen Räume, was sich da ergeben haben. Und andererseits eben wirklich auch getrieben einfach vor Ambition, nicht im Sinn, dass ich jetzt irgendwie eine super Karriere machen will, sondern wirklich die Ambition, einfach spannende Sachen zu machen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also Führung ist etwas, was mich wirklich sehr fasziniert. Ich finde, es ist wirklich eine Chance, wenn man da eine Führungsrolle inne hat. Man lernt sehr viel über sich selber auch. Kann viel bewegen, prägen. Das finde ich wirklich sehr erfüllend, ja.
Was sind so deine persönlichen Superpowers? Also die Sachen, wo du das Gefühl hast, die zeichnen dich besonders aus. Also Eigenschaften. Oder auch leicht fallen, sie vorzuleben.
Also ich glaube wirklich Authentizität. Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, ich habe einen guten Draht zu vielen Leuten. Ich mag einfach Leute gerne, allgemein. Und ja, ich finde es einfach spannend, die Geschichten zu hören, wo man herkommt und eben auch zu diskutieren, wie könnte man etwas lösen. Also das Teamwork ist ein grosser Treiber.
Was würdest du jungen Frauen sagen, die am Anfang ihrer Karriere stehen? So als Tipp, was sie sollen machen. Dass, wenn sie sich jetzt durch so einen Werdegang, wie du jetzt einen hast, sich inspiriert fühlen und sich überlegen, hey, wie mache ich das?
Also zuerst mal wirklich sich, glaube ich, auch eingestehen, dass man da Ambitionen hat, dass man auch als Frau so dürfen weiterkommen und das zugestehen und das auch kommunizieren, also das auch sich positionieren und sich vor allem das auch zutrauen. Ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr Frauen gibt in der Führungsrolle, weil ich glaube, Frauen sind begabt für das.
Ich glaube so. Nicht nur natürlich, aber gewisse Attribute machen es sicher einfacher oder haben wirklich den Hang dazu, sich sehr positiv auf Leadership auszuwirken. Du hast ja eben bei Alcatel-Lucent gearbeitet in Frankreich. Wie hast du der Unterschied erlebt zwischen Alcatel-Lucent oder dem Mindset, das Frauen in Frankreich haben und in der Schweiz? Gibt es da Unterschied?
Ja, also ich glaube, der riesige Unterschied ist durch, kommt von dort her, dass in Frankreich sehr wenig Teilzeit geschaffen wird. Also dort arbeiten einfach sowohl Männer wie Frauen hochprozentig. Die ganze Kinderbetreuung ist natürlich auch ganz anders geregelt in Frankreich. Also Und vor allem gilt man auch nicht als Rabenmutter in Frankreich, wenn man eben irgendwie 100% schafft mit Kind, zum Teil mit mehreren Kindern. Ich habe so wirklich sprachlich, mir ist sprachlich aufgefallen, als ich wieder in die Schweiz bekomme. Oder in Frankreich sagt man, man kommt das Kind über und in der Schweiz wird man Mami. Und das ist wie so, man wird zu einer anderen Person. Ich persönlich habe das ehrlich gesagt nicht so erlebt. Also, als ich meinen Sohn bekomme, habe ich nicht das Gefühl, ich werde völlig zu jemand anderem. Und das ist mir am Anfang wirklich recht seltsam vorgekommen. Aber gleich habe ich auch gelernt, jetzt zu akzeptieren, dass das wirklich für viele das wirklich extrem wichtig ist, beide Seiten können zu leben. Und ich glaube, dort müssen wir halt wirklich die Rahmenbedingungen auch schaffen, dass die Frauen, die sich wirklich auch in die Mutterrolle stark hineingeben wollen, dass sie vielleicht trotzdem in eine Karriere trotzdem auch investieren können, also dass beides Platz hat.
Und vor allem, egal für was dass man sich entscheidet, dass man eben nicht entweder als nur Hausfrau oder als Rabenmutter, wenn man hochprozentig arbeitet, betitelt wird. Ich glaube, also ich höre das viel von meinem Umfeld, die Tendenz haben wir in der Schweiz ein bisschen. Vielleicht auch Frauen untereinander können sogar sein, oder? Dass man einander immer ein bisschen verurteilt für die Entscheidung Familie, Karriere, was lustigerweise beim Mann eigentlich fast nie der Fall ist.
Genau.
Ja, ich glaube, klar. Ist das Entscheidende, dass man gemeinsam als Paar ein kongruentes Lebensmodell findet, also wo irgendwie für beide aufgeht. Oder wenn beide 100% Karriere machen wollen und noch eine Handvoll Kinder haben, dann wird es anspruchsvoll. Ich glaube, da muss man sich gut absprechen, wie wäre jetzt wie viel.
Ja, also es ist sicher anspruchsvoll, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Also, aber eben, das sind eher, ich glaube, persönliche Entscheidungen, wo wirklich jedem Paar zukommen. Und wo man muss respektieren.
Hier möchte ich noch schnell den Hinweis geben auf die letzte Folge mit der Claudine. Sie hat dort auch ganz gute Tipps gegeben und hat auch hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, die unromantische Diskussion mit der Partnerin, mit dem Partner zu führen, wie dass man die Herausforderung gemeinsam meistern will. Also ihr könnt auch gerne noch in die letzte Folge hineinhören.
Okay, wenn wir noch gegen vorne schauen, was kommt noch bei dir?
Das ist eine grosse Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich merke, dass ich weniger getrieben bin von dem immer neuen Herausforderungen. Das ist wahrscheinlich eine Altersfrage. Ich finde, im Moment läuft es wirklich super bei uns im Team. Wir haben viel erreicht zusammen in den 6 Jahren, als ich jetzt das Team da führe. Es hat viel Vertrauensaufbau gebraucht nach der Vergangenheit vorher. Und ja, ich habe wirklich das Gefühl, im Moment läuft es einfach. Und ich muss sagen, in früheren Jahren hätte ich jetzt gesagt, okay, jetzt ist Zeit für weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, Bosch Finance ist wirklich eine tolle Arbeitgeberin. Sie arbeiten coole Leute dort. Und von dem her bin ich eigentlich glücklich, wenn ich noch länger da bleiben darf.
Vielleicht gibt es ja noch eine neue Sprache, die du lernen willst.
Genau, also ich eigentlich immer Russisch noch lernen, aber im Moment ist das jetzt ein bisschen weniger, vielleicht eher Ukrainisch.
Wo wirst du die Lebensabend verbringen? Das ist auch eine spannende Frage. Jetzt bist du in Bern, sonst Bern, Partner und du im Elsass. Weißt du schon, wo das könnte sein?
Ja, eher im Elsass.
Eher im Elsass, ja. Okay.
Ja.
Schön. Das war ein mega spannender Einblick in dein Leben und ich habe es wirklich sehr, sehr interessant gefunden, mit dir über all die Themen zu reden. Jetzt wollen wir natürlich noch das Letzte wissen, wobei ich kann mir schon fast ein bisschen denken, dass das mit der chinesischen Familie nicht gestimmt hat, da die anderen Sachen sind rausgekommen. Ist das richtig?
Du hast da richtig tippt, Florina. Ja.
Stimmt etwas an dieser Story oder stimmt alles nicht?
Es stimmt überhaupt nicht. Also ich war nie au pair und 7 Kinder betreuen wäre ich absolut überfordert gewesen. Vielleicht die 4 Hünge, irgendwann mal Tierärztin werden, das wäre vielleicht mal noch. Das wäre noch am Ende.
Und Sprache?
Chinesisch ist auch gar nichts. Leider.
Das wäre vielleicht jetzt noch statt genau. Russisch. He?
Genau.
No, aber das braucht auch ein paar Jahre Zeit. Das ist nicht ganz die einfachste Sprache. Gut, jetzt wie immer möchten wir dich gerne fragen, wenn unsere HörerInnen noch Fragen haben an dich oder sich mit dir vernetzen wollen, wo dürfen sie das machen?
Also Sie können mich sehr gerne über LinkedIn kontaktieren, wirklich jederzeit. Also ich bin offen für Gespräche, für wenn irgendjemand sich austauschen will, sei es zum Thema Frau in IT, Frau in Führungsrolle oder auch ganz allgemein. Das Angebot tut sich nicht nur an Frauen richten, sondern natürlich auch an Männer. Aber ich glaube wirklich auch, dass wir das zusammen müssen, auch die Themen. Also jederzeit sehr gerne.
Apropos Frauen in der IT, dürfen wir hier, glaube ich, auch sagen, sie dürfen sich sehr gerne melden, eben, wenn sie wirklich Interesse haben, ein bisschen mehr zu erfahren, wie es bei PostFinance in der IT ist, oder?
Absolut. Also, ich kann wirklich PostFinance nur empfehlen als Arbeitgeberin, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und gerade in der IT haben wir wirklich tolle Stellen offen. Ich kann sich jederzeit gerne bewerben.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, würden wir hier abschließen. Ich möchte euch wie immer ans Herz legen, natürlich uns zu folgen, unseren Podcast zu liken, weiter zu empfehlen, eure KollegInnen, FreundInnen oder Familienmitglieder oder sonstige Personen natürlich in eurem Umfeld. Weil eben, wie gesagt, sharing is caring. Auch je mehr HörerInnen, dass wir die tollen Rollenvorbilder, die wir hier zu Besuch haben, können zeigen, desto mehr sind vielleicht die jungen Frauen auch inspiriert und motiviert, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das ist ja genau unser Ziel von diesem Podcast. Wie ihr uns könnt erreichen, natürlich auf LinkedIn, per E-Mail etc. Ihr findet alles in den Shownotes und natürlich auch Kontaktangaben von Rahel. Und in diesem Sinn wünsche ich euch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Und du kannst das auch.